Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Haben Sie den Wunsch, Gott besser kennenzulernen? Möchten Sie wissen, wie er denkt und empfindet, was er mag und was nicht? Dann sind Sie hier genau richtig, denn in der Sendereihe Durch die Bibel beschäftigen wir uns zurzeit mit dem Buch des Propheten Jesaja. Zugegeben, der lebte vor ziemlich langer Zeit, vor etwa 2700 Jahren. Und Jesajas Prophezeiungen richteten sich vor allem an Juda und Jerusalem, also an die Menschen im damaligen Südreich. Das Nordreich Israel drohte in die Hände der Assyrer zu fallen. Jesajas Worte scheinen also auf den ersten Blick nicht besonders aktuell zu sein. Und doch ist es ein unglaubliches Vorrecht, dass uns diese Worte bis heute überliefert sind. Sie sind ein großes Geschenk an uns, denn wir lernen darin Gott selbst kennen, sein Wesen, seine Gedanken, seine Gefühle und die Gründe seines Handelns. Ich freue mich, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für Gottes Wort und begrüße Sie herzlich zu dieser Sendung. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen das vierte Kapitel des Jesaja-Buches und der Anfang von Kapitel 5. Hier wird die Prophetie weiter ausgeführt, die in Kapitel 2 begonnen hat, und erst in Kapitel 5 wird sie zu Ende geführt. In diesen Kapiteln 2 bis 5 finden wir im Grunde eine Kurzfassung des gesamten Jesaja-Buches. Es werden hier alle Themen angesprochen, die im restlichen Buch noch einmal aufgegriffen werden. Das Kapitel 4 ist mit insgesamt nur 6 Versen das kürzeste Kapitel des ganzen Buches. Es enthält eine Beschreibung der Bedingungen, die während der Zeit der babylonischen Gefangenschaft vorherrschten. Zugleich verweist der Text auf eine ferne Zukunft. Der Aufbau dieses Kapitels ist sehr einfach. Im ersten Vers werden die Bedingungen geschrieben, die während der letzten Tage bestehen werden. Die restlichen Verse beschreiben dem Leser die Vorbereitung, die nötig sein wird, um in das Königreich einzugehen. Dieser Abschnitt ist also vorausschauend zu verstehen. Ich lese nun aus Kapitel 4 den ersten Vers. Und 7 Frauen werden zu der Zeit einen Mann ergreifen und sprechen, wir wollen uns selbst ernähren und kleiden, lass uns nur nach deinem Namen heißen, dass unsere Schmach von uns genommen werde. Zu diesen Umständen wird es kommen, weil es schreckliche Kriege geben wird. Immer wenn es Kriege gegeben hat, kam es zu solchen Situationen, und es wird auch in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, zu solchen Umständen kommen. Mit anderen Worten, weil die männliche Bevölkerung durch den Krieg so verringert sein wird, wird es einen Überschuss von Frauen geben. 7 Frauen werden in diesen Tagen bereit sein, sich einen Mann zu teilen. Und jede von ihnen wird bereit sein, für sich selbst zu sorgen und zu arbeiten. Ein solcher Zustand ist schlimm für ein Volk. Nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel gab es in einigen Ländern einen Mangel an männlichen Arbeitskräften, so dass die Folgen des Krieges noch lange zu spüren waren. Eine ähnliche Situation wird es in ferner Zeit also wieder geben. Nur wird es wohl noch schlimmer sein. Was außerdem passieren wird, steht in Vers 2 unseres Bibeltextes. Zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt, lieb und wert sein und die Frucht des Landes herrlich und schön bei denen, die erhalten bleiben in Israel. Der Anfang dieses Verses wird in manchen Bibelübersetzungen anders wiedergegeben. Statt zu der Zeit heißt es dort an jenem Tag. Dieser Ausdruck bezieht sich auf den Tag des Herrn und findet sich sehr häufig bei Jesaja und auch bei den anderen Propheten, vor allem beim Propheten Joel. Selbst im Neuen Testament wird er aufgegriffen. Dieser Tag beginnt wie jeder andere hebräische Tag, nämlich, anders als wir es gewohnt sind, mit dem Sonnenuntergang. Er beginnt mit der Dunkelheit und schreitet dann weiter fort zur Morgendämmerung hin. Im übertragenen Sinn heißt das, er beginnt mit dem Gericht und mündet in etwas Neuem. In Vers 2 unseres Bibeltextes steckt sogar ein Hinweis auf Jesus Christus, denn er ist das, was hervorsprießt. Im hebräischen Original ist hier von einem Spross oder einem Zweig die Rede. Insgesamt gibt es 18 verschiedene hebräische Wörter, die wir im Deutschen alle mit dem einen Wort Zweig übersetzen. Sie können auch sinnbildlich für Jesus Christus stehen. Später wird deutlich werden, dass es ein Zweig sein wird, der aus trockenem Boden hervorsprießt. Es ist etwas Grünes, was in der trockenen Wüste hervorsprießt. Ich lese nun Vers 3. Und wer da wird übrig sein in Zion und übrig bleiben in Jerusalem, der wird heilig heißen, ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Hier ist von denen die Rede, die die Zeit des Gerichts überleben werden. Im Matthäusevangelium spricht Jesus vom letzten Gericht, wenn er sagt, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Diese Menschen wurden zu Beginn versiegelt, wie es in der Bibel heißt, um sicherzustellen, dass sie bis ans Ende aushalten werden. Wie ein Hirte in der Lage ist, auf seine eigenen Schafe aufzupassen, so wird Gott dafür sorgen, dass diese Menschen bis ans Ende durchhalten. Hören Sie nun, was noch geschehen wird. Vers 4. Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abwaschen wird und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen durch den Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird. In Sacharja 13, Vers 1 steht, und ich lese nach der Übersetzung der Guten Nachricht Bibel, zu jener Zeit wird in Jerusalem eine Quelle entspringen, die die Nachkommen Davids und die Bewohner der Stadt von der Befleckung durch Schuld und Ungehorsam reinigt. Hier ist ebenso wie in dem Vers aus dem Jesaja-Buch von einer Zeit der Reinigung die Rede. Gottes Leute müssen vorbereitet sein, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Dies stellt uns, wie ich finde, vor eine sehr wichtige Frage. Immer am Jahresende, an der Schwelle zu einem neuen Jahr, nehmen wir uns vor, uns zu bessern. Doch wie oft beschäftigen wir uns damit, ob wir gut genug und passend sind für den Himmel? Stellen Sie sich einmal vor, Gott würde Sie heute in den Himmel bringen. Wären Sie dann passend für den Himmel? Ich kann Ihnen auf diese Frage keine Antwort geben. Ich weiß nur, dass Gott an mir noch eine Menge zu tun hätte, um mich für den Himmel vorzubereiten. Und genau darum dreht sich unser ganzes Leben. Unser Leben ist eine Schule, die uns auf den Himmel vorbereiten soll. Manche Menschen machen einen großen Fehler, indem sie denken, dass das Leben hier auf der Erde alles sei, was es gibt. Tatsache ist aber, dieses Leben hier auf der Erde ist nur die Vorbereitung für die Ewigkeit. Stellen Sie sich mal vor, Gott würde Sie bereits heute in den Himmel holen. Wären Sie dort passend oder wären Sie wie ein Würfel in einem runden Loch? Ich persönlich bin noch nicht so, wie ich sein sollte. Gott hat an mir noch ganz schön viel zu tun. Ich lese weiter ab Vers 5. Dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über ihren Versammlungen eine Wolke schaffen am Tage und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist, und eine Hütte zum Schatten am Tage vor der Hitze und Zuflucht und Obdach vor dem Wetter und Regen. Was für eine wunderbare Sache! Die Herrlichkeit Gottes wird auf jedem Haus im Königreich ruhen, nicht nur auf dem Tempel wie zu alttestamentlichen Zeiten. Und dies wird ein Schutz sein für die Menschen. Wir erfahren hier, dass es an diesem Tag dann schließlich doch noch Sicherheit für Israel geben wird. Zurzeit erlebt Israel keinen Frieden. Diese Prophetie ist also noch nicht erfüllt. Noch erleben die Juden in ihrem Land dies noch nicht, von dem hier die Rede ist. Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der Friede immer eine Folge der Gnade ist und Gnade immer eine Folge von Buße und Umkehr. Die Probleme einer Nation liegen nicht in einer einzelnen politischen Partei. Die echten Probleme eines Landes liegen auch nie an den Feinden ringsherum. Das echte Problem eines jeden Landes liegt im menschlichen Herzen. Denn in unseren Herzen herrscht Krieg. Menschen sind kriegerische Kreaturen, weil sie Sünder sind und sich weigern, sich mit dieser Frage zu befassen. Sie weigern sich, dieses Problem grundlegend zu lösen. Es wird auf dieser Welt einen Krieg nach dem anderen geben, solange bis das Herz der Menschen sich verändert hat. Wir erreichen nun Kapitel 5, wo die Gedanken aus der begonnenen Prophetie weitergeführt werden. In den ersten 7 Versen geht es um das Gleichnis vom unfruchtbaren Weinberg. Dieses Gleichnis beschreibt die Sünden des Volkes Israel und die kommende babylonische Gefangenschaft. Es werden hier 6 spezifische Sünden genannt, die das Gerichtsurteil Gottes über Israel hervorrufen. Für jede Sünde wird die Strafe aufgelistet. Alle, die dieses Lied vom unfruchtbaren Weinberg in der hebräischen Originalsprache gelesen haben, bestätigen mir, dass es zu den schönsten Liedern gehört, die je geschrieben wurden. Angeblich gibt es nichts Vergleichbares. Es sei deshalb praktisch unmöglich, dieses Lied angemessen in einer Übersetzung wiederzugeben. In gewisser Weise ähnelt es manchen Psalmen des Alten Testaments. Der Weinberg steht hier für das Haus Israel, wie in Vers 7 erklärt wird. Damit wird der Weinberg zu einem der 2 Symbole aus der Botanik, die für das Volk Israel stehen. Das andere Bild ist der Feigenbaum. Bevor wir das Lied des Weinbergs gleich lesen, möchte ich noch einen Hinweis auf das Neue Testament geben. Kurz vor seinem Tod hat uns Jesus in Matthäus 21 ab Vers 33 ebenfalls ein Gleichnis von einem Weinberg erzählt, das sich ganz offensichtlich auch auf das ganze Volk Israel bezieht. Jesus scheint dieses Lied vom Weinberg aufzugreifen und es weitergehend zu deuten. Denn im Jesaja-Buch geht es um die drohende Eroberung des nördlichen Königreiches durch die Assyrer und die Eroberung des südlichen Königreichs durch Babylon. Im Matthäus-Evangelium wiederum zeigt Jesus, dass Gott Israel eine zweite Chance gegeben hat, indem er sie nach 70 Jahren Gefangenschaft wieder zurückgeführt hat. Aber diese Zeit der Gnade ist vorbei, und Jesus macht deutlich, dass die Ablehnung des Sohnes Gottes durch das jüdische Volk eine viel umfassendere und schlimmere Zerstreuung zur Folge haben wird. Wir wissen aus der Geschichte, dass sich diese Prophetie erfüllt hat. Hören wir nun auf die Worte des alten Weinbergliedes. Ich beginne mit Vers 1. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Wir können an dieser Stelle davon ausgehen, dass mit dem lieben Freund Jesus Christus selbst gemeint ist. Denn er ist der Messias und der Retter dieser Welt. Dieser hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, das heißt auf einem sehr fruchtbaren Boden. Der Boden ist also nicht das Problem des Weinbergs. Im Gegenteil, der Weinberg hatte die besten Bedingungen. Das Problem lag in den Weinreben selbst, in den Pflanzen. Einige Verse weiter wird ganz deutlich gesagt, dass der Weinberg das Haus Israel ist. Es ist also nicht Juda und es ist auch nicht die Gemeinde oder irgendetwas anderes hier gemeint. Behalten wir das im Hinterkopf, wenn wir die weiteren Verse lesen, in denen wir wieder Zeugen der Anklagen werden, die Gott gegen ganz Israel hat. Aber denken wir dabei auch an uns selbst und fragen uns, ob wir diesen Anklagen standhalten könnten. Vers 2. Und er, der Freund, grub den Weinberg um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Gott hat die Nation Israel aus Ägypten geführt und ins verheißene Land gebracht. Er erwartete, dass sie Früchte der Rechtschaffenheit hervorbringen würde und verlangte, dass sie seinen Namen verherrlichen. Aber sie sind kläglich gescheitert. Was geschieht nun? Vers 3. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Gott bittet hier die Bürger von Jerusalem und die Männer von Juda, die Differenzen, die zwischen Gott und Israel bestehen, zu beurteilen. Wären Sie, liebe Hörer, wenn Sie Ihr eigenes Leben anschauen, bereit, sich Gott gegenüber zu beschweren? Ich weiß, wie sehr ich gewimmert und geheult habe, als ich Krebs bekommen habe. Ich dachte, dass Gott sehr ungerecht sei. Und ich lag da allein auf meinem Krankenhausbett und hatte die Gelegenheit, auf mein eigenes Leben zu schauen. Und dort habe ich erkannt, nicht Gott irrt sich, Nein, ich habe mich geirrt, und ich musste ihm in die Augen schauen und ihm entgegentreten. Irgendwie müssen wir den Gedanken loswerden, dass wir irgendetwas Besonderes oder Besseres als andere wären. Gott wird uns nichts antun, was ungerecht ist. Er wird nicht einmal etwas tun, was irgendwie falsch ist, sondern Sie und ich, wir liegen falsch. Gott liegt niemals falsch. Ich lese Vers 4. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Gott stellt in diesem Vers hier klar, dass er jegliche Vorbereitung getroffen hat, damit der Weinberg gute Früchte bringt. Gott hat alles für seinen Weinberg getan, kein Aufwand war ihm zu groß. Unter diesen Vorgaben wiegt der Misserfolg, dass der Weinberg keine Früchte gebracht hat, noch schwerer. Und dann beschreibt Gott, was er nun tut. Ich lese die Verse 5 und 6. Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Gott beschreibt nun das, was er tun wird. In diesen beiden Versen finden wir eine klare Vorhersage der Gefangenschaften der beiden Königreiche, des Südreiches Juda und des Nordreiches. Mehr als 500 Jahre lang hatte Gott die großen Nationen der Welt von der Landbrücke zwischen den drei Kontinenten von Israel ferngehalten. Er stellte sozusagen eine Mauer um die Kinder Israels. Er hatte jahrhundertelang nicht zugelassen, dass ihnen jemand ernsthaft schaden konnte, obwohl er oft genug Grund genug gehabt hätte, sie preiszugeben. Aber er hat gesagt, sie sind mein Weinberg, ich habe sie umzäunt. Jetzt aber sagt er, dass er die Mauer einreißen will. Das heißt, er wird sie vor Fremden nicht mehr schützen. Zuerst ließ er die Syrer, dann die Assyrer und dann die Babylonier in das Land einfallen und es verwüsten. Gott geht in seinem Gerichtsurteil sogar noch weiter. Er sagt, ich werde den Wolken gebieten, dass sie nicht mehr regnen. Und es ist tatsächlich so, dass der frühe Herbstregen und der späte Frühlingsregen lange nicht gefallen sind. Vers 7. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel, und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Wir müssen nicht raten, von wem Gott hier spricht. Mit dem Weinberg ist das ganze Volk Israel gemeint, wie hier in diesem Vers deutlich wird. Und in diesem Weinberg hat Gott nach Rechtsspruch gesucht, aber er hat Rechtsbruch gefunden. Er hat nach Gerechtigkeit gesucht, aber er hat Schlechtigkeit gefunden. Gottes Urteil ist massiv. Der Weinberg hat keine Frucht gebracht. Wieder einmal ist Gott dabei, alles offenzulegen, was er sieht. In den nächsten Versen wird er 6 Weherufe aussprechen und in jedem eine bestimmte Sünde nennen, für die er Israel anklagt. Wir können diese Weherufe auf uns persönlich oder auf unser Land anwenden. Aber in erster Linie gelten sie Israel und sie sind auch schon erfüllt worden. Aber lassen Sie Ihr eigenes Herz davon berühren. Ich lese Vers 8. Weh denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und sie allein das Land besitzen. Dies ist die erste Sünde Israels, die Gott hier nennt. Was ist damit gemeint? Es ist die Sünde der Lust der Augen. Oder genauer ausgedrückt, es ist Habgier. In Kolosser 3, Vers 5 heißt es, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Habgier ist Götzendienst. Wir leben in einem Land, wo die Großindustrie sich auf Kosten des kleinen Mannes ausbreitet. Das ist im Prinzip das Gleiche, was auch in Israel passiert ist. Der kleine Mann wurde einfach hinausgedrängt. Dies wurde deshalb gemacht, damit andere das große Glück ansammeln können. Die einzige Erklärung für solche Expansion ist die unersättliche Habgier nach mehr Eigentum und Besitz. Das, was hier beschrieben wird, ist wirklich traurig. Hier wird gesagt, dass einige Menschen immer mehr Land aufkaufen, sodass große Farmen entstehen. Zur Zeit von Jesaja waren die meisten Leute von der Landwirtschaft abhängig, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Einige haben sich zusammengetan und große Kooperationen gebildet. Zum Schaden für den kleinen Mann. Hier lässt sich ein gefährliches Prinzip erkennen. Alles, dem du dich komplett verschreibst, wird zu deiner Religion. Viele Menschen heute beten am Altar der Habgier an. Sie opfern ihre Reinheit vor Gott, ihrem irdischen Besitz. Habgier ist ein bösartig aussehender Gott. Er hat das Gesicht eines Geldstücks. Habgier ist einer der Gründe, die Israel den Verfall gebracht haben, und deshalb bestraft Gott Israel dafür. Anstatt dass die Menschen Gottes Anweisungen befolgt haben, haben sie angefangen, den ganzen Reichtum von der Erdoberfläche zu holen. Wir machen heute genau das Gleiche. Wir leben in einer Welt, die ihrer Reichtümer und Energie beraubt und die ausgebeutet wird. Wir bohren weiter nach Öl und suchen nach jeder Art von Energie. Warum? Weil die Menschen habgierig sind, und diese Habgier führt dazu, dass man immer weiter die Rohstoffe und Reichtümer dieser Welt ausbeutet. Sei es das Erdöl, seien es die Regenwälder. Aber Gott verurteilt ein solches Verhalten. Schauen wir uns an, wie Gott auf diese Habgier reagiert. Ich lese weiter ab Vers 9. Es ist in meinen Ohren das Wort des Herrn Zebaoth. Fürwahr, die vielen Häuser sollen veröden, und die großen und feinen leer stehen. Denn 10 Morgen Weinberg sollen nur einen Eimer geben, und 10 Scheffel Saat nur einen Scheffel. Das, was hier beschrieben wird, ist Gottes Gericht über die Habgier. Gott lässt die Umstände sich einfach so verändern, dass die Menschen nicht mehr Ertrag haben werden, auch wenn sie ihre Ländereien vergrößern. Es wird eine Hungersnot geben. Ihr vergrößertes Vermögen wird keine größere Ernte hervorbringen. Die Erde, auf der wir alle leben, wird immer knapper an Rohstoffen. Das Öl wird weniger. Die Felder, die wir urbar machen können, werden weniger. Ökologie ist wirklich ein wichtiges Thema. Die Umweltverschmutzung ist schlimm, denn sie zerstört Teile der Erde. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir auf einem verwüsteten Planeten sitzen, wenn wir unser Verhalten und unsere Einstellung nicht ändern. In dieser Sendung ging es um die Prophetien, die Jesaja über Israel ausgesprochen hat. Wir, die wir heute leben, wissen, dass viele dieser Prophetien sich erfüllt haben. Dies lässt für uns den Schluss zu, dass Gottes Worte unbedingt ernst zu nehmen sind. Gott steht zu seinem Wort. Mit diesen Gedanken möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Bis zur nächsten Folge unserer Sendereihe durch die Bibel. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.